Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Nicht immer war es üblich, mehrmals die Woche unter die Dusche zu hüpfen und sich danach die Achseln mit Deo zu beduften. In manch einer Epoche müffelte es bisweilen. Wir tauchen heute in die Kulturgeschichte der Hygiene ein. Wann begannen Menschen mit dem Putzen? Wie roch ein Adeliger im barocken Schlosse? Ihr hört Schneller Schlau, den Wissenspodcast von PM. Ich bin Anne Baum und mir gegenüber sitzt der Journalist Birk Grühling. Birk, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, Birk, dann lass uns doch mal gleich starten. Wann begannen die ersten Menschen, sich zu waschen?
Wahrscheinlich schon ziemlich früh. Und zwar gibt es die ältesten Spuren von menschlicher Körperhygiene und die stammen wirklich noch aus der Steinzeit.
Das heißt, meine Vorstellung, dass unsere Vorfahren verlauste Wilde waren, stimmt gar nicht, sondern die waren eher sehr gepflegt.
Sehr gepflegt ist vielleicht übertrieben, aber es gibt ja den Vergleich zu heutigen Menschenaffen und da ist ja sozusagen die Fellpflege oder das Lausen auch ein wichtiger Teil des Alltags. Also das stärkt zum Beispiel die Bindung, das ist total angenehm, wenn jemand dir den Rücken entlaust und es schützt vor Krankheiten. Und von Schimpansen und Gorillas ist ja auch bekannt, dass die zum Beispiel ihre Schlafstätten regelmäßig sauber machen und neu herrichten. Und vielleicht ist das ein Hinweis darauf, dass das bei den ersten Menschen ähnlich aussah.
Jetzt ist ja der Vergleich mit den heutigen Menschenaffen wie den Schimpansen ja eher ein indirekter Beweis. Gibt es auch archäologische Belege für die Beauty-Routinen von Homo sapiens, von Neandertaler und Co.?
Das ist tatsächlich relativ schwer, da was zu finden, aber es gibt so ein mini kleine Funde, und zwar an den Zähnen von Neandertalern hat ein deutsch-amerikanisches Forscherteam Kratzspuren gefunden. Und diese Kratzspuren oder diese Rillen deuten sie auf als regelmäßigen Gebrauch von Zahnstochern. Und zwar scheint es so, dass die Neandertaler mit feinen Holzstücken oder Knochenresten quasi immer an der gleichen Stelle in die gleiche Richtung geputzt haben, um dort vielleicht ja Fleisch oder Pflanzenreste rauszupulen. Und ja, solche Putzrillen hat man in ganz verschiedenen Orten. In Mettmann zum Beispiel oder in Spanien gefunden, überall, wo Neandertaler gelebt haben. Und die ältesten Zähne sind 300.000 Jahre alt.
Das ist verdammt alt. Das heißt, auch die Neandertaler hatten schon ein Mittel gegen Mundgeruch gefunden. Und damals war ja Zahnpflege besonders wichtig, weil es gab ja einfach noch keine künstlichen Gebisse und man konnte sich auch nicht einfach eine Zahnkrone aufsetzen lassen. Und naja, ohne Zähne lässt sich sehr schlecht speisen. Das war auch damals schon so. Und ich habe mal tatsächlich gelesen, ich weiß nicht, Birk, ob du das schon mal gehört hast, aber die Neandertaler, die hatten sogar so eine Art Kaugummi.
Voll gut. Hat das denn auch wie heute nach Minze oder Erdbeere geschmeckt?
Nee, so einen tollen Geschmack hatten die nicht. Es schmeckte eher nach verkohlter Birkenrinde. Das Birkenpech nutzten die Neandertaler damals schon als eine Art Klebstoff für ihre Speerspitzen und vermutlich ja auch als Kaugummi. Denn dieses Birkenpech, das wird sehr, sehr schnell hart, wenn es abkühlt. Und wenn man jetzt auf dieser Masse herumkaut, dann kann man den wieder als Kleber verwenden. Also sehr, sehr praktisch und nachhaltig so. Und dieses Birkenpech, das hat noch eine andere tolle Eigenschaft. Und zwar in den Birkenpech, da ist Betulin drin. Und dieses Betulin wirkt entzündungshemmend und leicht betäubend, ist also gut möglich, dass die Neandertaler es gegen Zahnschmerzen und Mundfäule wie einen Kaugummi verwendeten oder kauten.
Das klingt zwar irgendwie gesund, aber auch irgendwie jetzt nicht so richtig lecker, oder? Also ich würde es jetzt nicht kauen, aber wusstest du, dass die Menschen danach, die in der Jungsteinzeit sesshaft geworden sind, sogar schon ziemlich doll aufgeräumt haben und einen richtigen Putzfimmel entwickelt haben?
Nee, das wusste ich nicht. Ich habe aber auch nie drüber nachgedacht. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, macht das eigentlich Sinn. Das ist so ein bisschen wie bei Teenagern, die ausziehen. Wenn man eine eigene Hütte hat, in der man sich die ganze Zeit auffällt, wird man plötzlich viel reinlicher, als wenn man nur von Ort zu Ort zieht. Na gut, bei Teenagern ist es wahrscheinlich eher der andere Ort, die elterliche Küche, also vom Jugendzimmer in die elterliche Küche. Egal. Aber Birk, jetzt würde mich natürlich interessieren, wie lässt sich denn dieser Putzfimmel nachweisen, wenn man im besten Fall ja alles wegschrubbte?
Genau, und zwar haben die Forschende bei Bodenuntersuchungen von so ersten Siedlungen entdeckt, dass es an bestimmten Stellen im Haus einfach weniger Phosphatgehalt gab im Boden. Und ihre Theorie ist, Die Siedler haben tatsächlich an bestimmten Stellen aufgeräumt und den Boden gefegt. Und es scheint auch besondere Stellen, zum Beispiel für Müll oder das kleine und große Geschäft gegeben zu haben. Das haben sie hinter dem Haus einfach erledigt. Und vielleicht wuschen die sich sogar die Finger, weil es gibt nämlich eine Pflanze, die heißt echtes Seifenkraut. Und der Name passt total gut, weil wenn man das Kraut in Wasser tut und so ein bisschen reibt, dann schäumt das richtig auf und das löst den Schmutz und hilft auch gegen Hautkrankheiten. Und sogar gegen Husten und Schnupfen soll das helfen. Ich kannte das überhaupt nicht, aber in der Antike soll das sogar auch in Schriftquellen erwähnt werden. Genau. Leider konnte ich das nicht so richtig nachprüfen, weil meine Lateinkenntnisse aus dem Studium weggewischt sind.
Ja, aber immerhin hattest du schon mal Latein. Bei mir ist auch alles weg. Okay, ich kenne das Seifenkraut tatsächlich aus dem Garten beziehungsweise vom Wandern. Und ich erinnere mich auch dran, dass ich da schon mal dran gerochen habe. Und zwar, es riecht nicht nach Seife, sondern eher so ein bisschen so blumig, süßlich. Jetzt wissen wir, die Neandertaler, das waren Feger. Und die haben sich sogar gewaschen mit vermutlich Seifenkraut. Aber wie geht's denn weiter mit der Hygiene? Denn zumindest die antiken Römer, die galten ja als reinlich. Und ich habe da ein Zitat gefunden von Cicero über seine Duftvorliebe bei Frauen. Und zwar schrieb er, die Frau riecht am besten, die nach gar nichts riecht.
Was er damit meinte, keine Ahnung. Also tatsächlich gibt es ja im antiken Rom auf jeden Fall die Therme, in die die Menschen regelmäßig reingingen, wer sich das leisten konnte, sogar täglich. Und die Therme waren ja quasi sehr tolle Schwimmbäder. Ich wäre auch gerne mal in so eine Therme reingegangen, weil dort konnte man schwimmen in verschiedenen warmen Bädern. Man konnte Sport treiben und man konnte sich auch waschen. Und tatsächlich war der Eintritt auch für, in Anführungszeichen, ärmere Menschen erschwinglich. Also wahrscheinlich nicht den Tagelöhner, aber der normale Bürger, der normale Handwerker konnte sich auch den regelmäßigen Besuch der Therme leisten, zeitweise jedenfalls, weil das auch vom Staat gefördert war, die Hygiene quasi.
Das finde ich sehr sympathisch. Das war quasi Hygiene für das einfache Volk. Und diese Thermen selbst, das waren ja wahre Technikwunder. Man hatte ja in vielen Ausgrabungen noch Reste davon gefunden oder teilweise ganze Thermen. Genau, und die Thermen, die waren nicht nur Technikwunder, sondern neben der Körperpflege wurde da wahrscheinlich auch neben der einen oder anderen Plauderei wurden da wahrscheinlich auch hitzige Diskussionen geführt und vielleicht auch der ein oder andere Deal ausgehandelt, wenn man so da so nebeneinander saß, ne?
Genau, also die Römer waren da auf jeden Fall sehr lange drin und du hast ja gesagt, die Technikwunder, es gibt sogar Thermen in England, die sind in der Nähe von heißen Quellen. Mhm. Da haben die quasi die Erdwärme oder die Geothermie genutzt, um ihr Badewasser warm zu halten.
Luxus.
Wahrscheinlich haben die Römer aber auch in den Thermen darüber diskutiert, wie sie am besten Düfte an die Ägypter verkauft haben, weil nämlich die Ägypter mit Duftstoffen gehandelt haben und quasi auf der ganzen Welt eingekauft oder ganzen antiken Welt eingekauft haben, um Parfüm herzustellen.
Wie roch so ein Parfüm? Gibt es da Überlieferungen?
Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Überlieferungen zu Parfüm und auch zu, wie Mumien einbalsamiert werden. Es gibt sogar eine Forscherin, die bietet in Berlin zum Beispiel Kurse an. Da kann man antikes Parfüm nachmachen, ägyptisches Parfüm.
Aber hoffentlich nicht wie eine Mumie. Also ich möchte nicht unbedingt wie eine Mumie riechen, glaube ich.
Ich habe mit dieser Forscherin gesprochen für ein Kinderbuch und die hat gesagt, eine gut gemachte Mumie ist das Bestriechende, was man machen. Also das soll richtig gut riechen. Das soll überhaupt nicht nach Tod riechen, sondern wenn man eine Mumie, wenn man die Chance hat, an eine Mumie zu riechen, hat sie sehr empfohlen, soll zu den besten Gerüchen gehören, die sie je gerochen hat.
Durftest du an einer schnüffeln?
Leider nicht, aber sie hat mir ein Rezept sozusagen geschickt. Das wurde tatsächlich von Kollegen vom Max-Planck-Institut untersucht. Und zwar stammt das aus den sterblichen Überresten einer königlichen Amme. Und die wurde im Tal der Könige beigesetzt. Und die haben mit Hilfe des Massenspektrometrie haben die festgestellt, dass deren Organe zum Beispiel in Bienenwachs, Pflanzenöl, Erdharze und Pistazienbaumharz einbalsamiert wurden. Quasi moderne Dubai-Schokolade. Und das soll sehr, sehr gut gerochen haben. Also die haben schon sehr viel Wert darauf gelegt.
Warum? Gibt es da irgendeinen Grund dafür, warum die gerne so gut duften wollten, die alten Ägypter?
Tatsächlich hatte das Parfüm nicht nur eine ästhetische Funktion, sondern spielte eine große Rolle in der Religion. Gut zu riechen war ein Zeichen von Reinheit, Wohlstand und war eben auch ein großer Teil der täglichen göttlichen Zeremonien. Also um den Tempel herum wurde ganz viel verbrannt und man konnte quasi wahrscheinlich einfach mit geschlossenen Augen immer den Weg zum nächsten Tempel finden, weil das einfach sehr intensiv gerochen hat. Also da wurden auch täglich Brot und Fleisch und so verbrannt und Honig. Das heißt, es hat einfach sehr gut gerochen und nach Kräutern und Essen.
Da bekomme ich jetzt schon fast Hunger. Ich vermute mal, aber der einfache Bürger, der konnte sich so einen Luxus nicht leisten.
Tatsächlich gibt es sogar Aufzeichnungen darüber, über die schlimmsten Gerüche in Ägypten. Und darunter ist natürlich der Gerber und der Fischer zum Beispiel. Und also die Handwerker und Bauern gaben sich schon Mühe, nicht zu stinken. Aber es gab natürlich auch eben Berufe, bei denen gehörte das Stinken so ein bisschen dazu. Und darüber wurde sich auch abfällig geäußert in den Schriftquellen. Übrigens ist natürlich Ägypten und Rom nicht die einzige antike Hochkultur, in der Düfte eine große Rolle gespielt haben und die Hygiene. Und auch in Griechenland gab es zum Beispiel eben viel Hygiene. Man wusch sich die Hände. Und die antiken Ärzte hatten nämlich schon ganz früh erkannt, dass wenn man sich die Hände wäscht, dass das gut für die Gesundheit ist und den Körper.
Das finde ich insofern total bemerkenswert, denn damals wusste man ja noch gar nicht, was es mit diesen Keimen und den Bakterien auf sich hat, die viele Krankheiten auslösen. Was ich aber genauso faszinierend finde, ist die Abwasserentsorgung in den antiken Metropolen. Denn in größeren Städten wie Athen und Rom gab es damals ja auch schon einfache Latrinen und Abwasserkanäle, anders als auf dem Land, wo es meistens Gruben oder Eimer gab. Also man war auch in der damaligen Zeit schon verdammt fortschrittlich.
Trotzdem gibt es so an manchen Straßen in den Metropolen auch so Steine, auf denen man sozusagen, auf die man drauftreten konnte, um eben nicht in den ganzen Dreck zu treten, der da liegt. Weil die Esel natürlich, wenn sie einen Karren gezogen haben, schon auf die Straße gemacht haben und das niemand weggemacht hat.
Das heißt, man hüpfte dann so da drüber über den Schmutz hinweg.
Genau. Und also das heißt, Parasiten und Infektionskrankheiten gab es schon, gerade in den armen Vierteln, weil auch sehr beengt gebaut wurde und die Häuser ja auch keine Klos hatten. Aber es war natürlich schon sehr fortschrittlich für die damalige Zeit.
Also man hat versucht, sich das Abwasser und den Schmutz von Leibe zu halten. Allerdings folgte ja auf die Antike irgendwann das Mittelalter. Und das Mittelalter hat ja nicht nur den Ruf, düster und dunkel zu sein, sondern auch ziemlich muffelig. Und das finde ich ja ein bisschen auch absurd, dass quasi dieses Bedürfnis, dieses Fortschrittliche, diese Hygiene ja anscheinend nachgelassen hat.
Das stimmt schon. Im Mittelalter wurden ja auch viele antike Quellen sozusagen verboten oder verschoben ins Vergessen. Und das heißt, das Mittelalter war natürlich nicht mehr so sauber. Aber es gab am Anfang zum Beispiel im frühen Mittelalter immer noch Badehäuser. Allerdings hatten die ziemlich schlechten Ruf. Es gab natürlich da auch was zu trinken und man konnte essen und man konnte baden. Aber sie entwickelten sich auch zu einem, ja, zu Treffpunkten der Prostitution und es wurden einfach Bordelle. Und als dann große Krankheiten ausbrachen, wie die Pest zum Beispiel, standen sie auch lange unter dem Verdacht, dafür verantwortlich zu sein, dass sich die Pest ausbricht.
Ja, und heute weiß man, das ist ein tödlicher Irrglauben, denn es waren die Rattenflöhe, welche die Seuche übertrugen und waschen hätte die Pest und die verseuchte Kleidung hätte vielleicht nicht diese Rattenflöhe vernichtet und nicht die Pest, aber sie hätte sie auf jeden Fall eingedämmt.
Genau, also ein großes Problem der mittelalterlichen Stadt ist nämlich die Abwasserentsorgung. Und es gab im Mittelalter den Beruf, so eine Art Marktschreier, der durch die Straße ging, wenn Adelige auf dem Weg durch die Stadt waren. Und der hat nämlich davor gewarnt, dass jetzt ein Adeliger kommt und dass man in dieser Zeit nicht seinen Nachttopf aus dem Fenster kippt, um dann dem Grafen seinen Morgenurin über den Kopf zu gießen.
Okay, das heißt aber, der einfache Bauer, der musste damit rechnen, dass er sowas über den Kopf geschüttet bekommen hat. Okay, ja. Klingt, als hätte man da aufpassen müssen, wenn man entlangläuft. Das heißt, im Mittelalter gab es, anders als im antiken Rom und Athen, kein Abwassersystem mit fließendem Wasser mehr, ne?
Genau. Das heißt also, die sind einfach, entweder hat man es auf die Straße gekippt, es gab Gräben, wo man es reingekippt hat, oder eben in die Flüsse. Und naja, wenn man alles in die Flüsse kippt, wird das eine fatale Kombination und führt natürlich dazu, dass Krankheiten wie Cholera, Typhus, ja, sich ausbreiten können. Und natürlich wurde die Pest auch begünstigt durch fehlende Hygiene und dadurch, dass Ratten eben sich ausbreiten konnten.
Okay, aber du hast es schon angeteasert, es gab einen Ort im Mittelalter, an dem die Hygienestandards besser waren als auf den einfachen Gassen.
Ja, nicht nur in den Badehäusern, sondern auch in den Klöstern. Tatsächlich gab es Klöster mit Waschräumen und Abwassersystem und auch die Mönche haben sich häufiger gewaschen. Also besonders vor den Gebeten haben sie zum Beispiel die Hände gewaschen. Das galt als Ausdruck ihrer Gottesfurcht.
Die Mönche haben sich also die Hände gewaschen. Haben sie sich auch ihren ganzen Körper gewaschen oder war man da eher so, naja, Hände reicht?
Nee, genau. Also es gab den Mönch im Badezuber hat man nicht gesehen. Wasser galt sozusagen als unrein und deshalb hat man sich mit Kräutern abgerieben, zum Beispiel mit Lavendel oder mit Duftwassern. Und genau, einfach versucht sozusagen alles abzureiben und dann muss man nicht in den Badezuber. Also baden war wahrscheinlich so ein, zweimal im Jahr hat das gereicht.
Ui, ein, zweimal im Jahr, das ist wenig. Also vermutlich müffelten die Mönche immer noch unter ihren Kutten. Ja, Birk, nach dem eher düsteren Mittelalter ging es ja in der Renaissance stark wieder in Richtung Fortschritt. Erfunden wurden Buchdruck, Teleskope und außerdem wurde Amerika entdeckt. Entdeckte man in der Renaissance nun auch die Liebe zu Badezubern? Wie hat sich dieser Fortschrittsgedanke oder diese fortschrittlichen Fortschritte auf die Hygiene ausgewirkt?
Naja, also ein bisschen. Also man war aber immer noch der Meinung, dass Wasser in die Poren eindringen kann und dann krankmachende Dünste verbreitet. Also Wasser macht krank. Damit lag man wahrscheinlich gar nicht mal so falsch, weil eben die Flüsse super verschmutzt waren durch das ganze Unrat und die menschlichen Ausscheidungen. Aber trotzdem fing man an, wieder Hände zu waschen, Gesicht zu waschen und den Rest des Körpers hat man eben mit Parfüm, mit Alkohol und Tüchern abgerieben und man hat sich gepudert, um den Schweißgeruch zu kaschieren. Das heißt aber auch, das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man also sich den Körper jeden Tag mit sehr hohem Alkohol abreibt. Das ist nicht sonderlich gut für die Haut.
Nee, klingt auch nicht sehr hautfreundlich. Und ich vermute mal, die Abwasserentsorgung, also wenn man rausging, also man selber stank ja dann vermutlich trotzdem noch nach Schweiß. Ich vermute mal, draußen roch es nicht besser, oder?
Nee, also man muss sich das so vorstellen, dass man wahrscheinlich in großen Städten wie London oder so nicht vor die Tür gehen konnte, ohne dass man sich Duftwasser unter die Nase gehalten hat, weil das muss unfassbar gestunken haben. Und fließendes Wasser oder Abwasserleitungen gab es tatsächlich vor allen Dingen in den Schlössern, aber da als Brunnen oder Wasserspiele, in die durfte man natürlich auch nicht reinmachen. Genau, also das heißt, Hygiene stand nicht unbedingt im Zeichen von Gesundheit, sondern war manchmal so ein bisschen Statussymbol, aber ja, auch nur für einen kleinen Teil.
Ja, schade, weil so ein Wasserspielbrunnen, da wäre der eine oder andere gerne, bestimmt ganz gerne reingehüpft, aber gut, als Statussymbol taucht er natürlich auch. Damals war also sehr viel mehr Schein als Sein oder in diesem Fall mehr Parfüm als saubere Haut.
Genau, also gerade im Barock ist das ja so ein bisschen, wird das immer noch schlimmer. Und
noch
also
schlimmer.
Das
Oje.
Wird richtig, also der Barock ist quasi sehr, sehr eklig, weil man sich nicht wusch und trotzdem ganz viel Parfüm auftrug und sich gepudert hat. Also zum Beispiel in den Perücken gab es Floheier, in die Flöhe reinkriechen konnten und die jeden Tag ausgeleert werden mussten, weil da die Flöhe drin waren. Und im Puder war auch zum Beispiel Blei und sowas drin. Das heißt, die Menschen hatten auch Ekzeme im Gesicht. Und eins meiner Lieblingsdetails aus dem Barock ist, dass man sich über die Ekzeme kleine Pflaster klebte, die Form von Tieren hatten zum Beispiel. Und es gab einen Grafen, der hat sich über seine Hautekzeme und Pickel die Pflaster in Form seiner Lieblingskutsche geklebt.
Seiner Lieblingskutsche?
Ja, das war also wirklich schlimm und also eine sehr eklige Zeit. Und wie gesagt, die Nachttöpfe wurden überall hinterlassen und auch in den Schlössern gab es bei Weitem nicht genug Toiletten, so dass man quasi auch einfach ja in die Ecken machte und hinter die Fenster machte. Und zum Beispiel der Sonnenkönig ging bei Audienzen regelmäßig hinter seine Vorhänge und verrichtete dort sein großes oder kleines Geschäft. So viel zum Thema Sonnenkönig und Sanssouci und So.
Ja, na lecker. Das klingt im wahrsten Sinne des Wortes nach einer lausigen Hygiene. Und ich weiß von dem Sonnenkönig Ludwig, der hat nicht nur seine Hinterlassenschaften aus dem Fenster gekippt, sondern der residierte bisweilen auf einem Toilettenstuhl und wurde dort von seinen Bediensteten umringt. Und es galt sogar als Ehre für Grafen und andere Adelige, wenn sie diesen morgendlichen Bedürfnissen des Königs beiwohnen durften.
Ja, ist das doch eine hohe Ehre, oder? Wenn man den anderen dabei zugucken kann. Zum Glück leben wir nicht mehr im Barock und irgendwann änderten sich einfach die Zeiten.
Genau, und man entdeckte jemanden und jetzt brotze ich mal ein bisschen mit lateinischen Namen. Und zwar damals lernte man Vibrio cholerae kennen, nämlich das Bakterium für Cholera.
Genau, und zwar gab es Forscher wie Louis Pasteur oder Robert Koch und die haben viele Krankheiten untersucht und festgestellt, dass Mikroorganismen dafür verantwortlich sind. Und diese Entdeckung hat einfach auch das Verständnis von Hygiene sozusagen revolutioniert. Und plötzlich war klar, Sauberkeit ist sehr, sehr wichtig. Und das nicht nur zu Hause, sondern auch zum Beispiel in den Krankenhäusern.
Also es ist ja eigentlich eine Erkenntnis, die Ärzte in der Antike schon hatten, ne?
Genau, also ja, das ist übrigens nicht die einzige Idee, die die Antike sozusagen aus der Antike wieder aufgegriffen wurde. Zum Beispiel auch sauberes Wasser und die Entsorgung von Abwasser wurde wieder als lohnend für die Gesundheit erkannt. Und das heißt quasi, in Paris oder in London wurden Kanalisationen gebaut, so wie schon in der Antike, wie im Rom es schon mal gab. Und durch diese Wasserleitungen und Wasserwerke war plötzlich sauberes Trinkwasser zugänglich. Nicht für alle natürlich, also es gibt immer noch die armen Viertel, aber das führte dazu, dass diese Krankheiten wie Cholera, die durch verschmutztes Wasser zum Beispiel übertragen werden können, echt stark zurückgingen.
Wie ging es im Hause der einfachen Menschen zu? Änderte sich auch die persönliche Hygiene, sage ich jetzt mal, des einfachen Volkes oder der Menschen zu Hause?
Tatsächlich wurde Seife günstiger. Das fand ich sehr spannend, dass sozusagen Seife plötzlich breiter verfügbar wurde und alle sich das benutzen konnten. Und es war nicht mehr sozusagen etwas, was sich nur die Oberschicht leisten konnte. Und es gab auch immer mehr Badezimmer in den privaten Haushalten. Natürlich auch da, wer sich das leisten konnte, in den größeren Wohnungen zu leben. Genau, und im 18. Jahrhundert war es noch üblich, einmal pro Jahr zu baden. Und schon im 19. Jahrhundert ging man dazu über, mindestens einmal in der Woche vielleicht sich zu baden. Den Badetag, wie man das vielleicht auch aus Filmen kennt.
Einmal die Woche baden, ja, das ging schon mal nicht schlecht. Und man badete nicht nur einmal die Woche, sondern, und das finde ich ganz spannend und ist eine meiner Lieblings- oder journalistischen Lieblingsrecherchen, man trug jetzt auch endlich eine Unterhose. Das hat man nämlich vorher nicht getragen. Und so eine Unterhose, die ist ja auf jeden Fall hygienischer, weil man sie auch wechseln kann, anstatt immer die gleiche Hose zu tragen. Naja, also zumindest die Männer, die trugen im 19. Jahrhundert dann eine Unterhose.
Die Frauen nicht?
Nee, für Frauen war das lange unüblich, denn die Hose, die galten als typisch männlich.
Oh Gott, zum Glück sind wir so aus solchen alten Zeiten hinaus.
Ja, absolut. Übrigens noch ein Fakt. Der Spruch, ein blütenreines Gewissen zu haben, das stammt vermutlich aus der Zeit, denn wer damals was auf sich hielt, der zeigte sich nun im frisch gewaschenen Hemd und wahrscheinlich auch der frisch gewaschenen Unterhose.
Genau. Ich habe bei der Recherche auch davon gelesen, dass es zum Beispiel richtige Hygienebewegungen in dieser Zeit gab. Also es gab richtig öffentliche Toiletten, sogar Hygieneaufklärung durch Plakate und Schulprogramme. Und da wurde den Menschen erklärt, warum Händewaschen und Hygiene plötzlich wichtig ist.
Ja, und vor allen Dingen ja, das Händewaschen, das war ja nicht nur wichtig, sondern das war auch einfach lebensrettend. Denn Mitte des 19. Jahrhunderts hantierten die Ärzte manchmal morgens mit Leichen und später entbanden sie Säuglinge, ohne sich die Hände zu waschen und viele der Frauen starben im Kindsbett. Und das änderte sich erst, als sie begannen, ihre Hände zu waschen und die Instrumente zu desinfizieren. Also das änderte tatsächlich was an der Sterblichkeit. Und
genau, also es ist halt einfach, dieses Chlorkalk vernichtet ja Keime und es ist tatsächlich einfach, dass so das 19. Jahrhundert quasi eigentlich die Geburtsstunde der modernen Hygiene ist. Natürlich Anfänge in der Antike, aber das, was wir heute kennen, also wissenschaftlicher Fortschritt, eine Infrastruktur für Hygiene, aber auch sozusagen ein Bewusstsein in der Gesellschaft, das ist gar nicht so alt. Das hat sich enorm verbessert im 19. Jahrhundert, ist aber erst 200 Jahre alt.
Ja, und ich bin sehr glücklich darüber, dass es sich geändert hat und heute mehr wohlduftende Menschen durch die Gegend spazieren. Und es hat ja auch eine ganze Industrie angekurbelt. Also allein mir fallen da zig Werbesprüche für Waschmittel ein. Also einer davon, wenn es nicht nur sauber, sondern rein wird, war es wahrscheinlich Ariel. Ich vermute, euch fallen auch ein paar ein.
Ja, genau. Oder auch dieses, ist das neu? Nein, mit Perwoll gewaschen. Und da gibt es ja, je älter diese Sprüche sind, desto lustiger wird es eigentlich.
Lustiger, oh Gott, und man bekommt Ohrwürmer davon. Okay, aber bevor wir jetzt abdriften in den Wäsche-Werbesprüchen, lieber Birk, ich fand, das war eine ganz dufte Folge und ich habe wahnsinnig viel gelernt, von der Zahnhygiene der Neandertaler bis hin zu den nicht ganz so wohlriechenden Sitten am Hofe von Versailles. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal, alles Gute und bleibt neugierig. Und wer noch mehr Lust auf Wissen hat, schneller schlau um das PM-Magazin, das gibt's auch im Kiosk. Und man munkelt, die Magazine sind beste Lektüre während eines wohlig warmen Bades.
Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.